Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das dritte Mal in Folge feiern die Menschen in der Ukraine Weihnachten im Krieg. Ein weiteres Mal das Fest des Friedens unter Artilleriebeschuss und Kugelhagel. Mein Gesprächspartner Dr. Leo Ensel war in den 1980er Jahren aktiv in der Friedensbewegung tätig. Als Millionen Deutsche auf die Straße gingen und demonstrierten für den Frieden. Ja, sowas gab es damals. Es sind viele Leute für den Frieden auf die Straße gegangen. Gegen Aufrüstung aus Sorge vor einem Krieg. Warum 2024, während ein blutiger Krieg in Europa tobt, niemand bereit ist, wirklich massenweise für den Frieden zu demonstrieren. Darüber möchte ich mit ihm heute sprechen. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Dr. Leo Ensel.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, Herr Ensel. Ich möchte Sie ganz kurz mal unseren Zuschauern vorstellen, bevor wir dann gleich mal in die Fragen reingehen. Herr Dr. Ensel, Sie sind Jahrgang 1954, also aktuell 70 Jahre alt. Da bringen Sie eine ganze Menge Lebenserfahrung mit und wurden geboren bei Neuwied im Rheinland. Seit über 40 Jahren sind Sie Konfliktforscher und waren als interkultureller Trainer vor allem im post-sowjetischen Raum in Mittel- und Osteuropa unterwegs. Zum Verhältnis zwischen West und Ost haben Sie in dieser Zeit zahlreiche Bücher, Essays sowie Artikel verfasst, die in den verschiedensten Magazinen und Webseiten erscheinen. Meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Ensel. Anfang diesen Jahres, 2024, waren viele deutsche Innenstädte gefüllt mit Menschen, die gegen rechts demonstriert haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das waren wirkliche Massenbewegungen. Ich habe das damals selbst in Stuttgart mitbekommen und ich war erstaunt. Da war Hinz und Kunz mit dem eigenen Hund unterwegs und alle haben sie ganz brav ihre Plakate geschwenkt und waren voller Euphorie und Tatendrang damit dabei. Gut 3 Millionen Menschen nahmen dabei im ganzen Land an Demonstrationen teil. Bei der groß angelegten Friedensdemo am 3. Oktober, vor nicht allzu langer Zeit in Berlin, erschienen dagegen nicht mal 30.000 Teilnehmer. Ist die Gefahr einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine wirklich derart unbedeutend, verglichen mit einem privaten Treffen einiger rechter Politiker? Wie es ja am Anfang hieß, fairerweise muss man ja sagen, nach neuesten Erkenntnissen waren es nicht nur rechte Politiker, die bei der sogenannten Wannsee-Konferenz 2.0, sondern auch Politiker der ganz normalen, wie sie sich nennen, liberalen Parteien CDU, CSU und FDP, die da dabei waren.
Ja, ich nehme an, Ihre Frage war eine rhetorische Frage. Krieg und Frieden ist nochmal etwas anderes. Die Frage ist ja, warum gehen so viele Menschen bei diesem einen Thema auf die Straße und warum so wenig bei dem anderen Thema? Mhm. Wobei man immer auch noch sagen muss, auf die Straße zu gehen, bedeutet nicht unbedingt engagiert sein. Wenn man mal für 3 Stunden das Haus verlässt und sich mit anderen Menschen zusammentut, dann ist das sicher eine gute Tat, je nachdem, wofür oder wogegen man demonstriert. Aber das ist ja auch noch nicht kontinuierliches Engagement. Das gilt für beide Bereiche, also sowohl für das Engagement gegen rechts als auch für das Engagement für den Frieden oder gegen Kriegsgefahr, wie man das auch immer nennen mag. Warum ist es so? Ich hätte beinahe etwas bösartig gesagt, weil das Thema gegen rechts zu sein das harmlosere Thema ist. Mhm. Sie haben ganz bewusst eben wahrscheinlich Stuttgart genannt. Ich wohne in Oldenburg und ich war auch auf einer Demo gegen rechts und ich bin auf allen 3 Friedensdemonstrationen der letzten beiden Jahre gewesen, also auf der ersten im Februar letzten Jahres. Dann gab es eine im November letzten Jahres und jetzt die Demonstration, die Sie angesprochen haben, am 3. Oktober. Wenn man mich fragen würde, was war die angenehmste Demonstration, dann würde ich sagen, die gegen rechts in Oldenburg. Und warum? Weil das die einzige Demo war, bei der man mir nicht vorwerfen konnte, ich hätte an einer rechtsoffenen Veranstaltung teilgenommen.
Ja, ich verstehe.
Gegen rechts zu sein, ist sozusagen der diffuseste, der allerdiffuseste, kleinste gemeinsame Nenner aller Menschen, die sich irgendwie als links sehen. Sonst wären sie ja nicht links. Wir haben eben gesprochen von Stuttgart und wir haben gesprochen von Oldenburg. Dort gegen rechts zu demonstrieren in westdeutschen Großstädten bedarf es nicht der geringsten Zivilcourage. So, man denkt ja immer, man würde viel Zivilcourage aufwenden, weil man jetzt gerade mal auf der richtigen Seite ist. Das stimmt nicht. Zivilcourage bedeutet auch nicht unbedingt, dass man ein guter Mensch ist, sondern Zivilcourage bedeutet ausschließlich, dass man gegen die Mehrheit einer bestimmten sozialen Gruppe oder der Gesellschaft etwas unternimmt. Völlig egal, wofür oder wogegen. Das bedeutet im Grunde nur Zivilcourage. Hätte mehr Zivilcourage für mich bedeutet, wenn ich nicht an dieser Demonstration teilgenommen hätte, denn dann hätte ich mich ja möglicherweise als Rechtssympathisant in meinem sozialen Umfeld,
verdächtig gemacht vielleicht, also dass man ihm das hätte vorwerfen können.
Ja, also man könnte sogar sagen, es war vielleicht eine Form von Duckmäusertum gegenüber meiner Umwelt oder gegenüber meinem Umfeld, dass ich daran teilgenommen habe. Jetzt mal Spaß beiseite. Wenn eine Buchhändlerin oder eine Erzieherin irgendwo im Erzgebirge eine Initiative gründet, wo sie geflüchteten Menschen hilft und dann Ärger bekommt mit Neonazis in ihrem Ort, dann habe ich vor dieser Person allergrößten Respekt. Davon spreche ich nicht, sondern ich spreche von gegen rechts Wohlfühldemos. Und das würde ich jetzt etwas bösartig unterstellen. Wie gesagt, es ist nicht schlecht, dahin zu gehen. Ich habe da nichts dagegen. Aber das Thema ist im Vergleich zur Frage, wie man sich jetzt gegenüber dem Ukraine-Krieg verhält, das viel, viel harmlosere Thema, weil es in den relevanten sozialen Kreisen überhaupt nicht polarisiert. Das wäre jetzt die Antwort auf Ihre Frage. Wir können das gerne noch vertiefen.
Ja, ich würde, also wenn der große Unterschied, der jetzt für mich da aufkommt, ist, die Demos gegen rechts, die sind ja von staatlicher Seite aus auch initiiert worden, um damit eine Oppositionspartei möglichst zu bekämpfen. Ich meine, ich denke, das kann man so sagen. Das ist ja auch gegen die AfD gerichtet gewesen. Und jetzt sagt quasi die aktuell herrschende, wenn wir so wollen, Partei, Volk geht auf die Straße und wendet euch gegen die Opposition. Während wiederum die Friedensdemos kriegen ja keine staatliche Unterstützung in keinster Form. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass diese eher, man sollte es kaum glauben, ja, wer aktuell für den Frieden ist, der wird zumindest einmal kritisch betrachtet. Es könnte schon der Vorwurf kommen, er sei vielleicht ein Putin-Troll oder ein Versteher vom russischen Despoten oder er sei, das wird ja auch gerne gemacht, er sei bezahlt worden vom Kreml, so als ob der Kreml quasi alle möglichen unterschiedlichsten Leute unterschiedlichster Couleur von der Staatskasse aus bezahlt, irgendwie gut Wetter zu machen für diese Leute. Das würde ich sagen, das ist ein großer Unterschied gewesen, oder?
Selbstverständlich. Ich würde gerne auf zwei Aspekte eingehen. Also die Demonstrationen gegen rechts waren durchaus regierungsamtlich erwünschte Demonstrationen, was noch nicht unbedingt dagegen spricht, dass man da nicht hingehen sollte. Also ich bin auch gegen die AfD und ich demonstriere da gerne mit. Nur, man muss natürlich sagen, es gibt von unserer Regierung erwünschte Demonstrationen und es gibt unerwünschte Demonstrationen, weil die sich eben auch genau gegen diese Regierungspolitik wenden. Jetzt muss man auch sagen, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, wie Sie gerade eben richtig festgestellt haben. Ich war auch auf den Demonstrationen, den Friedensdemonstrationen in den 80er Jahren.
Ja.
Ich kenne diese ganzen Sprüche von regierungsamtlicher Seite. Ich kann mich noch gut erinnern, auf der ersten großen Demonstration Anfang der 80er Jahre, das war diese berühmte Demonstration im Bonner Hofgarten, da kamen im Oktober 1981 300.000 Menschen und über diesem Hofgarten schwebte ein Propellerflugzeug mit einem Transparent und da stand drauf, wer demonstriert in Moskau. Mhm. Das war gesponsert und Sie sehen, das ist nichts Neues. Damals das Wort Putin-Versteher oder Russland-Versteher oder Sowjetunion, wir hatten es ja damals mit der Sowjetunion zu tun, Versteher gab es noch nicht. Übrigens mal in Klammern, das ist ja doch, es tut ja jedem, der ein bisschen Gespür für die deutsche Sprache hat, in der Seele weh. Das richtige und schöne deutsche Wort, Substantiv für das Wort verstehen lautet nicht Versteher, sondern Verständnis. Nur mal zur sprachlichen Seite. Das Wort Versteher ist, glaube ich, vor 20, 30 Jahren irgendwann mal in Mode gekommen im Zusammenhang mit dem sogenannten Frauenversteher. Das war ein Mann, der konnte nur Nähe zu Frauen herstellen, indem er sich noch besser einfühlte, als die das in sich selbst.
Richtig.
Und daraus wurde dann ein Warmduscher irgendwann der Russlandversteher. Also das ist genauso ein Jammerlappen, das ist damit gemeint. Aber grundsätzlich, dass man eben Menschen, die zumal in Spannungszeiten oder eben auch während laufender Kriege jetzt nicht die offiziell gewünschte Position vertreten, dass man die verdächtigt, Agenten der anderen Seite zu sein. Das ist ganz normal für Spannungszeiten und das ist stinknormal für jeden Krieg. Und ich würde sagen, Deutschland befindet sich indirekt schon längst in diesem Krieg. Und dann ist es natürlich auch normal, dass Menschen, die die Dinge differenzierter sehen, die vor allen Dingen für Deeskalation sich einsetzen, dass die automatisch als Agenten der anderen Seite gebrandmarkt und verleumdet. Ja. Das ist im Grunde was völlig Normales zu Kriegszeiten. So muss man das leider sagen.
Herr Dr. Enzel, Sie waren ja jetzt aber, das ist ja das Schöne, dass wir miteinander sprechen, weil Sie so einen langen, auch auf der Zeitachse, so einen langen Wissensfundus haben. 1983 mit damals 29 Jahren, da waren Sie ja aktiv in der Friedensbewegung, die, wenn ich, also ich bin 84 geboren, deswegen, ich kann mich nur versuchen, mich da reinzufühlen. Aber ich würde sagen, die Gefahr und die mediale Präsenz eines Nuklearkrieges ist heute da. Manche sagen sogar, die ist jetzt heute akuter als damals. Aber was war damals anders, dass die Leute gesagt haben, mich berührt das so sehr, wir gehen auf die Straße und sagen, nein, wir wollen das nicht. Und heute, ganz ehrlich, also wenn da 300-400 Hanseln irgendwo erscheinen, dann war es das auch schon in den meisten deutschen Städten.
So ist es leider Gottes im Moment. Ich hoffe, dass es nicht so bleiben wird. Ich bin allerdings skeptisch, das muss ich gleich sagen. Ja, was war damals anders? Ganz einfach, die geopolitische Lage der beiden deutschen Staaten war völlig anders. Der Riss, der durch die Welt ging, ging ja durch das damals geteilte Deutschland. Es gab die Bundesrepublik Deutschland im Westen, es gab die DDR im Osten. Beide deutsche Staaten waren Mitglieder eines verfeindeten, jeweils miteinander verfeindeten Bündnisses. Allen Menschen in Deutschland war klar, wenn es knallt zwischen den beiden Supermächten, also USA und Sowjetunion, dann sind beide deutsche Staaten das Schlachtfeld der Supermächte. Wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Allein in der alten Bundesrepublik waren 6.000 Atomsprengköpfe stationiert. 6.000. Wir, die alte Bundesrepublik, wir waren das Land mit der größten Atomwaffendichte der Welt. Und die meisten Atomsprengköpfe wären uns Westdeutschen zu unserer Verteidigung auf den Kopf gefallen. Wenn ich das gerade vielleicht ein bisschen erläutern darf, wie die offizielle Strategie aussah, dann wird man das nicht verstehen. Die NATO ging ja aus von einem Angriff des Warschauer Paktes, von einem sogenannten konventionellen, einem Panzerangriff der Staaten des Warschauer Paktes. Und der Warschauer Pakt war damals bei Panzern zahlenmäßig überlegen. Man musste also damit rechnen, dass an der innerdeutschen Grenze dieser Angriff, ich spreche jetzt von den Szenarien der NATO, dass er nicht hätte abgewehrt werden können. Und wenn die Panzer der sowjetischen, des Warschauer Paktes in einer bestimmten Tiefe westdeutsches Terrain erreicht hätten und bis zu diesem Punkt nicht gestoppt hätten werden können, dann wären die USA, dann wäre die NATO auf die sogenannte taktische nukleare Ebene gegangen. Es gab auch ganz bestimmte Orte, also bekannt worden ist das sogenannte Fulda Gap, eine Senke um die Stadt Fulda herum. Taktisch nukleare Ebene hätte bedeutet, die NATO hätte auf die vorrückenden Panzerverbände des Warschauer Paktes eine kleinere, Atombombe geworfen. Kleiner heißt heute ungefähr Hiroshima. Damit hätte sie die vorrückenden Panzerverbände vernichtet. Dummerweise natürlich auch das westdeutsche Terrain drumherum. Und so die gesamte Verteidigungsstrategie. Das heißt, wir wären zu Tode verteidigt worden, buchstäblich. Und das haben wir gewusst. Und irgendwann, es gab einen qualitativen Sprung Anfang der 80er Jahre in der westdeutschen Wahrnehmung der Gefahrensituation. Und zwar die Illustrierte Der Stern brachte Anfang 1981 ein Exemplar heraus mit der Titelgeschichte Die größte Atomwaffendichte der Welt, das, was ich gerade eben ja auch schon erwähnt habe. Und dazu gehörte eine Karte der alten Bundesrepublik und da war minutiös aufgezeichnet, wo in unserem kleinen Land überall Atomsprengköpfe gelagert waren, plus der jeweiligen Trägersysteme. Die meisten konnten, wie gesagt, gar nicht sehr weit fliegen. Das heißt, plötzlich war dieses Wort Hiroshima oder später sagte man dann ein bisschen sloganartig Euroshima. Es waren keine Worte mehr, sondern man konnte sich davon überzeugen, wo im direkten Umfeld, wo man wohnte, potenzielle Hiroshimas gelagert waren. Die waren schon lange da, das hatten wir alle nicht mitbekommen. Aber plötzlich merkten wir das und dann ging ein kollektives Entsetzen los. Also man merkte plötzlich, dass man schon seit Jahren gemütlich neben Massenvernichtungsanlagen gelebt hatte. Das war das eine. Und das andere, es gab damals einen Satz, der wird jetzt wieder aktuell, der lautete, Rampen für Raketen sind Untergangsmagneten. Das heißt, wenn ich hier Raketen stationiert habe, und das soll ja wieder kommen, 2026, das hat korrekt, ja, der Bundeskanzler uns ja eingefädelt im Alleingang zusammen mit den USA. Wenn hier also Mittelstreckenraketen wieder stehen, die innerhalb von 8 Minuten die westlichen Städte Russlands pulverisieren können, dann steht ja der Mensch, der im Kreml Verantwortung für sein Land trägt. Das kann Wladimir Putin sein. Das könnte aber auch der heilige Franz von Assisi sein. Der steht einfach vor der Aufgabe, vorher auf den Knopf zu drücken, damit diese Raketen hier nicht losgehen können. Das ist der berühmte Selbstzündungsmechanismus der atomaren Situation. Das heißt also, meine Sicherheit, die steigt nicht etwa, wenn ich in meinem Land diese Systeme stationiert sind, sondern es ist genau umgekehrt. Meine Situation wird immer unsicherer, weil die andere Seite innerhalb dieser sogenannten Abschreckungslogik gezwungen ist, im Krisenfall präventiv zu handeln. Diese Situation war dann Mitte der 80er Jahre da. Wir sind ja damals auf die Straße gegangen gegen neue Mittelstreckenraketen, die damals nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in Großbritannien, auch in Belgien, auch in Holland und Italien hätten stationiert werden sollen und wurden dann auch stationiert. Die sogenannten Pershing-2-Raketen, atomar bestückt, die eben auch alle westrussischen Städte erreichen konnten innerhalb von 8 bis 10 Minuten. Dann Cruise-Missiles, die sollen ja auch wiederkommen. Die hätten sogar mit Wasserstoffbomben beladen werden können. Und wir sind jetzt wieder bald in einer sehr ähnlichen Situation. Also selbst wenn man noch schläft, weil man denkt, der Krieg ist im Moment ja weit weg, so könnte aber doch die Situation sich für uns sehr schnell, sehr stark verschlechtern, wenn diese Raketen kommen. Übrigens, noch ein weiterer Unterschied. Damals wurde wenigstens noch im Bundestag abgestimmt. Es gab eine turbulente Abstimmung, wo eine junge Partei sich mit sehr kreativen Mitteln zivilen Ungehorsams hervorgetan hat. Diese Partei ist mittlerweile Regierungspartei und gehört zu den größten Scharfmachern. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, von wem ich spreche. Das war ein Unterschied. Zweiter Unterschied war, die NATO, die USA hatten damals die mögliche Stationierung immerhin an ein Verhandlungsangebot an die Sowjetunion gekoppelt. Deswegen hieß das ja auch NATO-Doppelbeschluss. Also ja, verhandeln plus im Falle eines Scheiterns dann Stationierung. Auch das fällt weg. Die Situation ist also noch viel gefährlicher. Und wir haben jetzt natürlich auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wo sich die Dinge gerade zuspitzen, sehr gefährlich zuspitzen, haben wir ja auch einen Kanzlerkandidaten, der dafür plädiert, dass Deutschland künftig auch Taurus-Raketen in die Ukraine liefern soll. Man muss sagen, diese Raketen, genauer gesagt, es sind Marschflugkörper, haben ungefähr eine Reichweite von 500 Kilometern. Damit können sie den Kreml pulverisieren. Damit können sie aber auch russische Atomwaffenlager in die Luft schießen. Diese Marschflugkörper können nur von Bundeswehrsoldaten programmiert werden. Das heißt, wer das machen will, zieht im Worst Case unser ganzes Land in den Krieg hinein.
Es scheint aber einige Leute zu geben, die das entweder nicht großartig schert, ich meine, es schert sie schon, weil die haben ja sicher auch irgendwo Familien, oder aber die meinen, dass man bei Putin quasi im Mehrfachpack auf Vorrat quasi rote Linien überschreiten kann. Fairerweise muss man auch sagen, Putin hat schon mehrmals sogenannte rote Linien genannt, die dann nicht, also wir leben ja noch, wir unterhalten uns hier, die haben nicht zu einer nuklearen Verseuchung der Erde geführt. Aber ich habe den Eindruck, dass da jetzt manche richtig mutig geworden sind und sich sagen, so, der wird doch eh nichts machen. Wir machen das und der wird dann eh nichts machen. Das ist die Hoffnung, glaube ich, so. Wir können immer weiter vorwärts gehen und der wird nichts machen und deswegen müssen wir sie liefern.
Tja, wenn aus sogenanntem Mut nicht mal Übermut werden sollte. Sie haben ja vor kurzem mit dem General Kujat gesprochen und ich zitiere einfach das nur der Vollständigkeit halber, was er Ihnen wahrscheinlich in diesem Kontext gesagt hat. Die USA und Russland haben unterschiedliche Eskalationsstrategien. Die USA gehen in kleinen Schritten vor und wenn die Gegenseite dann nicht reagiert, gehen sie weiter. Bei Russland ist es anders. Russland lässt sich lange sehr viel gefallen und wir wissen nicht, wo genau die rote Linie ist. Wenn sie aber überschritten wird, wird knallhart zurückgeschlagen. Also das heißt, die Menschen, die hier fröhlich im Moment eskalieren, die spielen mit dem Feuer. Und ich fürchte, wir sind sehr nah an der roten Linie Putins dran. Wie gesagt, wir wissen nicht, wo sie ist. Ich möchte es nicht ausgereizt wissen.
Ich möchte es auch nicht ausgereizt wissen. Dr. Enzel, Sie haben geschrieben, der kommende Krieg wird der hassloseste in der Geschichte der Menschheit sein. Mit diesen Worten haben Sie neulich in einem Artikel den deutsch-österreichischen Philosophen Günther Anders zitiert. Was bedeutet das, der hassloseste Krieg in der Geschichte?
Wenn ich ein bisschen ausholen darf. Sie sagten, der deutsch-österreichische Philosoph Günther Anders, das ist der Philosoph des Atomzeitalters gewesen. Und er hat die atomare Situation schon vor fast 40 Jahren in so hervorragende Formulierungen gebracht, dass sie nicht zu toppen sind. Er ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil natürlich auch die ganze atomare Situation in den letzten 30 Jahrzehnten sich ja entspannt zu haben schien mit Gorbatschow. Das gilt übrigens auch für jemanden wie mich. Ich war froh, mal ab den 90er Jahren mich mal mit was anderem beschäftigen zu können, als nur mit Atomkriegsgefahr. Es ist kein angenehmes Thema. Und Günther Anders werde ich, wenn wir ein bisschen Zeit haben, im Laufe dieses Gesprächs immer wieder zitieren. Weil, wie gesagt, das sind Formeln, die sind wie in Stein gemeißelt. Und es ist wirklich notwendig, diese Gedanken wieder in den Diskussionsprozess hineinzuschleusen. Kleine Vorbemerkung war das. Und jetzt zum sogenannten hasslosesten Krieg. Stellen Sie sich vor, in Montana sitzt ein Soldat in einem Atomraketensilo und der müsste diesen berühmten roten Knopf drücken. Ich weiß gar nicht, ob es den in dieser Form gibt. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber man kann auch sagen, er stünde vor der Aufgabe, die Maschinerie in Gang zu setzen. Was tut er? Heutzutage würde er vielleicht einen Klick machen oder irgendetwas. Oder nehmen wir an, er müsste wirklich auf einen Knopf drücken. Ob er eine Kaffeemaschine anschmeißt oder eine halbe Stunde später Hunderttausende von Russen in Leichen verwandelt, macht ja von der Attitüde her überhaupt keinen Unterschied. Jetzt sitzt dieser Mann tausende von Kilometern von dem Ort entfernt, der innerhalb einer halben Stunde nicht mehr bewohnt sein wird. Das heißt, Er sieht nicht, was er anrichtet. Und umgekehrt, die Menschen, die es trifft, werden keinen Täter sehen. Es wird sie einfach treffen. Das heißt, es scheint so zu sein, als gäbe es keinen Täter. Diesen Vorgang, also das heißt, das Tatort, sprich der Ort, wo auf den, sagen wir es mal so, Knopf gedrückt wird, und der Leidensort, da wo es passiert, liegen Zehntausende von Kilometern auseinander.
Auseinander, ja.
Global. Günther Anders hat für diesen Umstand den Begriff Schizotopie geprägt. Schizophrenie kennen wir, also die Spaltung des Gehirns. Topos, griechisch der Ort, also der Ort ist gespalten. Und jetzt lese ich einfach mal vor, wie Günther Anders das formuliert hat. Er hat vor 65 Jahren Folgendes geschrieben. Der eventuelle Atomkrieg wird der hassloseste Krieg sein, der je geführt worden ist. Der Schlagende wird seinen Feind deshalb nicht hassen, weil er ihn nicht sehen wird. Der Getroffene den Schlagenden deshalb nicht, weil kein Schläger auffindbar sein wird. Es gibt nichts Makabereres als diese mit positiver Menschenliebe überhaupt nicht verwandte Friedlosigkeit. Günther Anders nannte das auch die makabre Abschaffung der Feindschaft. Der Mann, der in Montana sitzt, muss keinen einzigen Russen hassen. Das kann auch ein lieber, guter Mensch sein. Wir kennen das ja auch, dass Menschen schreckliche Dinge tun und in ihrer Freizeit ihre Kinder herzen. Das ist nicht nur ein Phänomen der Vernichtungsanlagen der Nazis gewesen, sondern das ist, wenn man so will, unsere Situation heute. Wir brauchen keine bösen Menschen mehr, um das Allerböseste überhaupt zu realisieren. Es geht völlig so.
Ganz klar, ich denke dabei, Dr. Ensel, ich denke dabei an die Beschreibungen von einem Heinrich Himmler, Reichsführer SS, oder einem Adolf Eichmann, die von ihren Familienkreisen als durchaus zärtliche und liebende Väter beschrieben worden sind. Also die Dualität ist ja, aber die ist wahrscheinlich bei jedem Menschen zu jeder Zeit gegeben. Ich kann zum einen einem anderen den Kopf abschlagen und trotzdem nach Hause gehen zu meinem Sohn und den sagen, du bist ein lieber Sohn und ich liebe dich. Ja, also das ist vielleicht auch gar kein Widerspruch.
Es gibt jetzt natürlich nochmal einen ganz großen Unterschied zur Situation dieser Täter in den KZs. Da waren Tatort und Leidensort ja räumlich überhaupt nicht getrennt.
Richtig, ja.
Das heißt, die lebten tatsächlich Wand an Wand mit den Vernichtungsanlagen. Hier ist es ja so, dass da Tausende, Zehntausende Kilometer dazwischen liegen. Aber wir haben da in der Tat eine Situation, wo es Analogien gibt zwischen unterschiedlichen Formen des Massenmordes. Die Entwicklung geht dahin, dass die Möglichkeit, eine immer größere Zahl von lebendigen Menschen in Tote zu verwandeln, immer größer wird. Und das hat etwas damit zu tun mit dem Technologiepark, den wir Menschen geschaffen haben. Ich zitiere jetzt nochmal Günther Anders. Da wird die Situation nämlich sehr deutlich. Er schrieb 1956, also vor fast 70 Jahren, Folgendes. Ich zitiere: Betrauern können wir einen geliebten Menschen. Vorstellen können wir uns vielleicht 10 Tote maximal. Umbringen können wir mit den heutigen Mitteln Hunderttausende auf einen Streich. Vor dem Gedanken der Apokalypse schließlich streikt die Seele. Der Gedanke bleibt nur ein Wort. Man kann es die atomare Situation im Grunde in 2 Worten zusammenfassen. Das kann sich jeder merken. Man muss es dann allerdings auch bis in die Konsequenzen durchdenken. Da wird es schwieriger, aber auch das kann sich im Grunde jeder herleiten. Und die beiden Worte lauten zu groß. Das, was wir anstellen können, ist so groß, dass wir es uns nicht mehr vorstellen können. Alles Zitate von Günther Anders. Dazwischen, also die Vermögen von uns Menschen klaffen immer weiter auseinander. Als Herstellende, wenn man so will, als Herstellende der Zerstörung, haben wir eine gottgleiche Allmacht erreicht. Als Vorstellende sind wir Zwerge. Wir kommen unseren eigenen Handlungen einfach nicht mehr hinterher. Und das wird, wenn es soweit sein sollte, der tiefste Grund unserer Selbstvernichtung sein. Nicht Boshaftigkeit, nicht Aggression, Das brauchen wir heutzutage gar nicht mehr. Daraus, aus dieser Erkenntnis ergeben sich völlig neue Konsequenzen, was die gesamte moralische und ethische Situation angeht und natürlich auch auf der Handlungsebene. Eine Konsequenz ist, ich zitiere wieder Günther Anders, wir müssen uns zumindest Mühe geben, dass wir als Vorstellende dem, was wir herstellen können, wenigstens ansatzweise hinterherkommen. Erstmal auf der mentalen Ebene und dann, das ist noch schwerer, auf der emotionalen Ebene.
Ich denke, sowas ist grundsätzlich, wenn wir jetzt Sie werden das ja auch, ich gehe mal davon aus, Sie werden das auch beobachtet haben, wie in jüngster Zeit, man muss es ja wirklich jüngster Zeit sagen, künstliche Energie erstens mal in das Bild der breiten Öffentlichkeit reingekommen ist und jetzt alles schon wie ein riesig rollender Mahlstein über uns drüber läuft. Wir merken das noch gar nicht, aber man spricht jetzt schon von Super- und Quantencomputern, die wiederum, da ist es, das ist ähnlich wie die Unvorstellbarkeit der Zerstörungswut des Atomkrieges. So ist das Datenvolumen und das Denkvermögen einer künstlichen Intelligenz. Das ist so, wie wenn ich an die Größe des Universums denke. Ich erkenne einfach an, ich bin überhaupt nicht in der Lage. Es geht nicht. Selbst wenn ich es mir vorstellen möchte, ist es gar nicht möglich, durch die schiere Weite, die sich ergibt, das richtig einschätzen zu können. Meine letzte Frage an Sie, Herr Ensel. Wir haben das ja jetzt kritisiert, dass zwar auf der einen Seite rund zwei Drittel der Deutschen für Friedensverhandlungen sind. Sie sprechen sich für Friedensverhandlungen aus. Ich meine auch, die meisten Leute sollten mit genügend Verstand gesegnet sein, dass sie verstehen, dass die andere Option an sich keine Option ist. Und trotzdem bleiben die großen Demos und Proteste aus. Meinen Sie denn, dass solche Demonstrationen, wenn es sie denn gäbe, wie in den 80er Jahren, an denen Sie selbst teilgenommen haben, dass die das Zünglein an der Waage wären, welches die Politik möglicherweise dazu stimmen würde, Friedensverhandlungen anzustimmen? Oder ist die Elite, nennen wir ihn mal den militärisch-industriellen Komplex, die Leute, die am Tod und der Verdammnis verdienen, sind die so stark, dass die sich davon nicht beirren lassen?
Dann sagen wir mal so, zwischen der Bevölkerung einerseits und dem militärisch-industriellen Komplex befindet sich ja auch noch die Kaste der Politiker, die ja bestimmte Entscheidungen durchaus fällen. Konkrete Situation, wir haben jetzt zum Beispiel Wahlen bald in Deutschland. Wenn es eine starke Friedensbewegung gäbe, konjunktiv, wo die Menschen nicht nur zu Hunderttausenden auf die Straße gehen würden, sondern wenn sie auch bereit wären, zivilen Ungehorsam, Widerstand gewaltfreien zu leisten, kurz bereit wären, auch wenn sie persönliche Risiken damit eingehen würden, Sand im Getriebe zu sein, dann würden sich unsere Politiker, glaube ich, schon sehr wohl überlegen, mit welchen Versprechungen, Parolen sie in den Wahlkampf gehen würden. Da wäre mit Sicherheit, nehmen wir an, es gäbe wirklich eine große Friedensbewegung, wäre mindestens einer von diesen beiden Kandidaten, würde sich wahrscheinlich für eine klare Friedensoption aussprechen. Das heißt, es ist nach wie vor wichtig, dass es Druck von unten gibt. Es ist schrecklich, dass er im Moment fast nicht ist. Nötig wäre er auf jeden Fall. Und da denke ich schon. Es gibt die berühmte Legende, man müsste dem mal nachgehen, ob es stimmt. Ich habe es jetzt mehrfach schon gehört. Helmut Kohl soll damals 1983 mit dem Hubschrauber inkognito über eine von diesen großen Demonstrationen geflogen sein und muss dann zu seinen Begleitern gesagt haben, das ist nicht durchsetzbar. Und was ich auch erst durch General Kujat erfahren habe, dass Kohl sich im Hintergrund mit Zähnen und Klauen damals gegen die Stationierung gewehrt hat. Er konnte es, er musste es dann allerdings auch hinnehmen. Das ist das eine. Und es gibt ein berühmtes Zitat von dem Mann, dem ganz Europa es verdankt, dass wir mehr als 30 Jahre lang zumindest von Atomkriegsängsten unbehelligt aufwachsen konnten und leben konnten. Das ist Michail Gorbatschow, der alles getan hat, dass die gefährlichsten Raketen eliminiert werden konnten. 80% der Atomsprengköpfe weltweit wurden damals verschrottet. Das hat er erreicht zusammen mit Ronald Reagan. Und er hat, ich glaube, es war 2017, in einem Interview sinngemäß gesagt, ich erinnere mich noch gut an die großen Friedenskundgebungen in Westeuropa. Diese Stimme wurde gehört. Damit meint er, dass er natürlich auch seine Politik der Abrüstung, die musste er ja auch in seinem eigenen Land gegen Widerstand durchsetzen, dass das möglich war, weil er sagte, auf der anderen Seite gibt es eben eine starke Bewegung, die sich genau das dafür ebenfalls einsetzt. In diesem Fall von unten, bei Gorbatschow war es von oben. Also doch, das Engagement lohnt sich. Wir sind in einer Situation, wo wir es dringendst wieder brauchen. Und ich kann immer nur dazu ermuntern und werde nach wie vor dafür plädieren, dass wir endlich in dieser Richtung wieder aktiv werden.
Schöne, versöhnliche Worte am Ende. Herr Dr. Enzel, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch für mich, jemanden zu lauschen, der nicht aus meiner Generation kommt und schon viele andere Erfahrungen gemacht hat und auch aus einer, Sie kennen so viele Zeiten noch ohne Mobiltelefon, wo Sie sich noch verabredet haben und dann hat der eine den anderen angerufen, dann musste man halt einfach dort sein. Ja? Zeiten der Zuverlässigkeit, würde ich sagen, diese ist, glaube ich, mit der Konnektivität der Menschen immer mehr geschwunden. Deswegen ist es ganz, ganz interessant für mich gewesen. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken.
Ich bedanke mich für die Einladung.